Hallo und herzlich willkommen zu unserer SOT Radio Show. Entschuldigung, dass es heute etwas länger gedauert hat, aber wir hatten noch einige technische Probleme zu beheben, haben es aber jetzt hoffentlich am Ende geschafft und ihr könnt uns jetzt auch alle gut hören und genau, dass auch alles aufgezeichnet wird. Genau, ja, heute wollen wir die letzte Show des Jahres machen für 2016 und da passt auch zum unserem Thema, dass wir einen Themenrückblick machen wollen. Das Theaterspiel auf der politischen Bühne und die Antworten der Gesellschaft und von Mutter Natur. Das ist unser großes Thema heute. Genau, mit dabei sind die Jessie.
Hallo.
Der Sergei.
Hallo.
Der Phil.
Hallo.
Die Maria.
Hallo.
Und genau, und ich bin Jörg. Hallo an alle Zuhörer. Genau, ja, wie immer, seid ihr herzlich dazu eingeladen, mitzuchatten und mitzutelefonieren. Und ich werde dazu auch diesen Telefonhörer mit einschalten, wenn jemand etwas ja, mit beitragen möchte. Okay, ja, das Jahr 2016 ist natürlich noch nicht ganz rum, aber wir können trotzdem schon zusammenfassen, wie eigentlich auch im jenen Jahr ist sehr viel passiert. Und ich habe mir kurz vor der Show nochmal kurz die Mühe gemacht, halt, 2015 und 2016 zu vergleichen. Und den Vergleich habe ich halt folgendermaßen gemacht, dass ich einfach mal diese SOT-Weltkarte genommen habe. Wer die vielleicht noch nicht kennt, da findet sich oben ein Symbol mit so einem Punkt, wie bei Google Maps zum Beispiel. Und ganz unten ist auch diese Weltkarte zu sehen. Und da habe ich einfach mal alle Ereignisse von dem Tag heute, 17. Dezember, bis zum 1. Januar 2016 genommen und dann den Tag vom letzten Jahr von 17. Dezember bis zum 1. Januar 2015 dementsprechend. Und damit dann einfach mal, um nur eine Lokalisierung festzustellen, ist natürlich jetzt nicht alles hochexakt, aber dass man, da habe ich eine Hitzekarte erstellt, wo fanden die meisten Ereignisse statt, um da einfach mal so einen kleinen Vergleich zu haben und wo ich dachte, das könnte ganz spannend sein. Im letzten Jahr waren die Schwerpunkte aller Nachrichten auf der gesamten Welt, vor allen Dingen in den USA und in Frankreich und England. Das war damit bedingt zum einen, weil sehr viele, es gab einige, es, glaube ich, zwei Anschläge in Frankreich oder in Paris im letzten Jahr und dann halt auch sehr viele andere Ereignisse in den USA. Und das hat sich dieses Jahr ein wenig verlagert. Ist trotzdem, ja, man kann sagen, es waren, ja, vielleicht nochmal kurz ein paar Zahlen dazu. Im letzten Jahr gab es 24.361 Ereignisse, Kindergesellschaft, Puppen, Spieler, Erdbeben, alles was dazugehört. Und in diesem Jahr haben wir 19.813 Ereignisse. Und da ist der Schwerpunkt natürlich, worauf wir noch eingehen, halt vor allen Dingen auch im Mittleren Osten, in Syrien und natürlich auch ganz klar durch die Wahlen bedingt halt auch in den USA, dass da auch bei dieser Hitzekarte, da man da rote Punkte sieht. Genau, das vielleicht einfach mal ganz am Anfang nur kurz zur Einleitung, wo die Schwerpunkte liegen. Schwerpunkt natürlich USA, aber dieses Jahr auch ganz verstärkt halt in Syrien und im Mittleren Osten. Gut, okay, ja, würde ich sagen, steigen wir mal ein und zwar gerade was halt Puppenspiele angeht oder Politik. Was ist denn da alles so Spannendes passiert oder was fällt denn euch da ein, was in diesem Jahr ganz besonders hervorstach?
Ja.
Maria, probier es einfach mal, ob du durchkommst.
Okay, ja, also da sind mir vor allem also zwei, also mehrere Höhepunkte in Erinnerung.
Mhm.
Und zwar im Februar, glaube ich, oder im Januar war das, ich weiß es nicht mehr so genau. Also da gab es einen Waffenstillstand.
In Syrien oder wo meinst du?
Also in Bezug auf Aleppo.
Mhm.
Der ausgehandelt also wurde zwischen Amerika, Russland und anderen Parteien, meinst du?
Genau, also vor allem also Kerry und Lavrov haben den ausgehandelt.
Genau, mhm. Genau, und direkt danach wurde dieser Hilfskonvoi zerbombt.
Zerbombt, genau.
Und dann war es Schluss mit der Waffenruhe.
Genau. Mhm. Ich glaube, im Laufe des Jahres gab es mehrere dieser Verhandlungen über Waffenruhen und die wurden dann jedes Mal wieder gebrochen und jedes Mal waren es dann die Russen oder die syrische Armee.
Mhm.
Und jedes Mal haben wir festgestellt, dass es dann nicht so war.
Ja.
Zumindest wir auf de.sotnet.
Ja.
Und ich denke, bei den meisten Menschen ist halt hängen geblieben, ja, die Russen haben es nicht eingehalten oder die syrische Armee hat es nicht eingehalten. Weil das halt die Headline war, die irgendwie verbreitet wurde im Mainstream.
Also das
bis,
heißt,
bis zum heutigen Tag eigentlich.
Also das heißt, Syrien ist auch in diesem Jahr ganz großes Thema, was es auch im letzten Jahr im November oder ich weiß nicht, wann Russland angegriffen hatte.
Ende September 2015.
Die ersten Luftangriffe geflogen ist und natürlich hat sich das in diesem Jahr fortgesetzt. Das hat, wie genannt wurde, halt ein Waffenstillstand sollte vereinbart werden, dann wurden Hilfsgüter bombardiert. Und das hat, glaube ich, auch gerade jetzt im Hinblick auf Aleppo und der Evakuierung Lavrov ganz deutlich gesagt, dass entweder die ziehen jetzt ab oder die werden halt alle angegriffen, die noch in der Stadt verbleiben.
Ja, das bezieht sich einfach auf die Erfahrung, die Lavrov und Co. gemacht haben mit den Amerikanern, vor allem durch diese ganzen Waffenruhen, die eigentlich keine Waffenruhen waren, in denen dann Amerika und die ganzen alliierten Truppen der Amerikaner, die Saudis und die Türkei auch teilweise, diese Rebellen mit Waffen und mit Finanzmitteln unterstützt hat, dass sie sich halt wieder aufbauen können und dann wieder in Aleppo und anderen Städten in Syrien ihren Chaos stiften können.
Das heißt, die Zeit der Waffenruhe war die Zeit der Reorganisation, damit sie am Ende noch stärker rauskommen.
Ja. So hat sich's dann am Boden dargestellt und das haben die Russen halt auch immer wieder betont und gesagt, warum unterstützt ihr diese Sachen nicht, die wir gemeinsam beschlossen haben? Wir und die syrische Armee stellen uns hinter den Beschluss. Wir teilen die.
Ja. Aber ist ja letzten Endes auch ganz normal, dass sich regruppiert. Das geschieht ja auf beiden Seiten. Bloß ich denke, das Hauptproblem ist halt hauptsächlich noch mit dazu, dass da auch Waffenlieferungen stattgefunden haben oder höchstwahrscheinlich Waffenlieferungen stattgefunden haben und halt Informationen ausgetauscht wurden, wie die Rebellen halt weitergehen.
Ja, im Endeffekt benutzen die Amerikaner diese Waffenruhen, diese da mit den Russen versuchen auszuhandeln, einfach um ihre
Zeit zu gewinnen,
ihre moderaten Rebellen wieder aufzurüsten, damit sie noch mehr Chaos stiften können.
Und die Waffenruhen sind ja eigentlich dafür gedacht, um halt Zivilisten zu schützen, dass die halt versorgt werden können mit Hilfslieferungen.
Genau, das ist der eigentliche Plan, der hinter so einer Waffenruhe stehen sollte, aber der in den letzten Jahren immer wieder missbraucht wurde von Amerika und Co.
Obama hat auch neulich verkündet, dass dass er diesen Waffenlieferungsstopp jetzt aufhebt für die Rebellen. Das heißt, das, was schon davor gemacht wurde, jahrelang, wird jetzt legitim gemacht.
Also offiziell ist das jetzt die Leitlinie sozusagen von Herr Obama. Und es ist interessant, dass es genau jetzt stattfindet, nachdem feststeht, dass der Trump wahrscheinlich der neue Präsident ist oder er ist der neue Präsident. Nach dem Willen des Volkes und leicht versucht der Obama und Co. und beziehungsweise die Leute, die hinter diesen Leuten stehen, irgendwie
nochmal
jetzt
richtig Gas zu geben.
Jetzt nochmal richtig Gas zu geben, um vielleicht Trump irgendwie eine schlechte Situation zu hinterlassen, dass sie sagen können, schlechter Präsident, das geht so nicht, wir brauchen Killery. Killery for America oder irgend sowas in der Art. Also Killery meinen wir natürlich Hillary Clinton. Das ist so ein
Wortspiel. Es gibt halt immer Namen, die passen besser für bestimmte Personen.
Also Killery steht für Killery. Also Kill. Okay, weiter im Kontext.
Genau. Ja, also ganz entscheidend war jetzt auch vor allen Dingen gewesen, da wir gerade Syrien angesprochen haben, Russland hat sehr viel erreicht. Und dank Russland wurde auch die zweitgrößte Stadt von Syrien wieder befreit. Von den Terroristen halt und interessanterweise ist, wenn man halt die Medien verfolgt, auch vor allem die Mainstream-Medien, wie verzerrt oder wie bewusst diese Medien heutzutage lügen. Zum einen gab es halt eine Aktion von Paris, von der Bürgermeisterin und auch von der Stadt Paris. Da wurde, um Sympathie zu zeigen, wurde der Pariser Eiffelturm das Licht ausgeschalten. Natürlich fand auch parallel ein Streik statt, aber es war eindeutig, um Sympathie zu zeigen für die Terroristen und nicht für die Zivilisten, dass das Licht da ausgeschalten wurde. Und das ist schon, wenn man sich das mal überlegt, eigentlich schon eine riesige Farce, weil im letzten Jahr fanden viele Angriffe des angeblichen IS in Frankreich statt, in diesem Jahr auch, zum Beispiel in Nizza, und es gab mehrere Schießereien, die auch angeblich von dem IS stattgefunden haben, und dann schaltet Paris diesen Eiffelturm auf, um zu sympathisieren mit den Terroristen. Und das ist doch eigentlich In welcher Realität leben eigentlich manche Leute, wenn man sich das mal durch den Kopf gehen lässt?
Na gut, die benutzen das Wort Terroristen gar nicht. Die benutzen das Wort moderate Rebellen.
Ja, oder? Genau.
Also das ist wieder so eine Doppelsprache.
Neu sprich, also Orwell lässt da auch wieder grüßen. Ja.
Genau. Mhm.
Interessant ist auch...
Also
ja, sprich.
Ja. Nee, genau, ich wollte nur einwerfen, also Rebellen sind ja auch... gelten ja auch so als Widerstandskämpfer und sind damit positiv besetzt.
Genau, genau. Und deswegen wählen sie ja den Begriff Rebellen und natürlich nicht Terroristen. Wir können ja nicht sagen, hier, wir unterstützen unsere eigenen Terroristen. Mhm. Das wäre ein bisschen sehr offensichtlich. Ja. Ja. Jeder, der sich mal ein bisschen näher mit der Thematik befasst, der sieht schnell, dass das eigentlich Terroristen sind. Und dass in Syrien eigentlich die meisten sogenannten Rebellen eigentlich Terroristen sind.
Ja, ja, in Bezug auf diese Ereignisse in Aleppo, also in Bezug auf die Evakuierung aus dem Aleppo und Befreien von Aleppo, da gab es auch so einen ziemlichen Shitstorm in Massenmedien. Mhm. Und ich habe neulich auch so ein Interview mit Eva Bartlett geführt, also das ist so eine britische Journalistin, freie Journalistin, glaube ich, die mehrmals in Aleppo und in Syrien war, und sie war neulich da und neulich berichtet über eine Pressekonferenz.
Also nach der Befreiung?
Kurz davor.
Kurz davor, glaube ich. Okay. Und sie hat schon ziemlich interessante Sachen gesagt. Also zum Beispiel, wie können, also diese Mainstream-Medien, die beziehen sich immer auf irgendwelche Beobachter.
Unabhängige
Beobachter. Und sie hat gesagt, dass, wie soll das funktionieren, wenn in Aleppo gibt es kein Mobilfunk, kein Strom, kein Handynetz und sogar kein Empfang von Satellitenhandys. Also wie soll das funktionieren? Mhm. Und wenn man genau reinschaut, von welchen Quellen das kommt, also ich habe heute auf Wikipedia nachgeschaut zu Syrien-Konflikt, also auf welche Quellen bezieht sich der Artikel. Ja. Und da steht meistens diese syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte, also das ist eigentlich ein Mann.
In London?
Oder bei London?
Mhm. Genau, bei London, der quasi Exzellent, er nennt sich Exzellent, obwohl er strafrechtlich in Syrien verfolgt wird. Und ja, und viele beziehen sich einfach auf diese Quelle und man weiß nicht, woher dieser Mann diese Geschichten bekommt.
Und das Dieses Beispiel halt mit diesem, dass also irgendwelche andere Leute was sagen, was Eva Bartlett hat, betont ist halt, dass auch in der letzten Revolution halt immer irgendwelche Blogger auf einmal entstehen, deren Twitter-Accounts zum Beispiel oder irgendwelche anderen Accounts, die sie haben, halt erst nur 2 Monate alt sind, ganz frisch sind, Haufen Likes haben und halt auch sofort in die Mainstream-Presse reinkommen und halt dort ihre Meinung kundtun können. Und wenn man halt Nachforschung anstrebt, und findet man halt sehr schnell raus, zumindest hat es RT so gesagt, dass die sehr dubios sind und ja, einfach überhaupt gar nicht entweder dort sind oder irgendwie erschaffen wurden.
Ja, das entspricht auch unseren Erfahrungen, wenn man diese Berichte mal genauer nachverfolgt, von wo sie denn eigentlich kommen, dass die meisten halt von dieser Organisation in London kommt, die genau aus einem Mann besteht, von dem niemand genau weiß, von wo er die Informationen überhaupt haben soll oder kann.
The Secret Team. Ja, weil die haben das Geld, sie können schnell irgendwelche Leute einkaufen, Schauspieler. Und das Schlimme ist ja auch, dass da auch immer mehr Kinder benutzt werden. Da gibt es, glaube ich, dieses eine Mädchen, ich weiß gerade nicht den Namen, die halt auch geblockt hat oder halt getwittert hat, Videos hochgeladen hat mit Hilfe ihrer Mutter und halt dann Statements getrieben hat. Und wenn man halt sowas mal studiert hat, sind Kinder immer das beste Werbemittel, um Mitleid zu reden und halt die Gemüter zu bewegen letzten Endes.
Ja, es gibt keine Internetverbindung in Aleppo. Ja. Das ist komplett zerstört. Also wie kann man in solchem Kriegszustand überhaupt Zugriff aufs Internet bekommen und solche hochqualitative Videos aufzunehmen und hochzuladen? Ja. Und ich hab auch heute so ein Interview, so eine Reportage auf RT gesehen. Und da wurde gesagt, dass sie spricht eigentlich kein Englisch, sie ist 7 Jahre alt und jemand versucht ihr bestimmte englische Sätze beizubringen, damit sie einfach sie nachspricht, ohne sie zu verstehen.
Das heißt, das Mädchen hat sich in Englisch geäußert, oder?
In perfektem Englisch.
Nee, das war kein perfekter Englisch.
War nicht?
Nee, aber das war schon verständlich. Aber also ich weiß nicht, welche Kinder schon mit 7 Jahren über politische Ereignisse so auskennen können. Also,
und vor allem in Syrien und dann auch auf Englisch.
Und da gab es noch ein paar Reportagen aus Massenmedien, aus Krankenhäusern. Und da wurde immer wieder ein bestimmter Arzt interviewt. Also wer Menschen hilft und so weiter.
Und dieser Hamza. Meinst du diesen Hamza?
Ich weiß nicht mehr genau, wer heißt. Aber dann wurde das Ganze untersucht und dann sind Fotos aufgetaucht. Da war mit Rebellen irgendwie zusammen posiert. Und ja, das ist schon abscheulich. Mhm. Und das war auf einem von diesen Fotos. Da gab es auch diese Geschichte, dass diese Rebellen einen kleinen Jungen geköpft haben. Mhm. Und da gab es auch ein paar Fotos davon. Mhm. Und dieser Arzt,
der war da mit dabei.
Der war da mit dabei.
Mhm. Doch, ich glaube, also da kommt mir irgendwas bekannt vor, nämlich in dem Zusammenhang, also auch mit diesem Arzt und diesem Namen. Also es gibt ja so eine Petitionsplattform, also die nennt sich change.org. Und die hat jetzt schon zweimal dieses Jahr, also jetzt auch wieder, also eine Petition, also von diesem Arzt rumgehen lassen. Also ich bin noch der einzige verbliebene Arzt in Aleppo und so weiter.
Ja, die Geschichte haben wir auch schon oft gehört. Der einzig verbliebene Arzt in Aleppo. Das hat sich auch als falsch herausgestellt.
Genau, ja. Und jetzt die letzte Petition, die jetzt rumgegangen ist, die habe ich mir deswegen auch gar nicht mehr durchgelesen. Ich mir schon dachte, okay, das ist auch wieder genau dieselbe Leier. Ich bin Arzt in Aleppo und schaut mal, was die bösen Russen alles gemacht haben, wie die alle Krankenhäuser zerbomben. Es sind kaum noch Möglichkeiten da, um die ganzen Verletzten unterzubringen und so weiter.
Interessant ist ja dieser Aufschrei wegen der Krankenhäuser sowieso deswegen, weil ja gerade Krankenhausgebäude und Schulgebäude von den Terroristen als Stützpunkte genommen wurden.
Kurz weiterzugreifen, ist ja auch durch die Sanktionen, was die größten Sanktionen sind, die überhaupt jetzt mal durchgeführt wurden gegen Syrien, natürlich keine Medikamente mehr in das Land reinkommen und dadurch halt auch viele unschuldige Menschen sterben. Das muss man sich auch mal überlegen, was der Westen da auch zusätzlich noch anrichtet.
Ja, und nach Befreien von Aleppo, da hat man mehrere Lager gefunden mit Essen, mit Nahrungsmitteln, mit Medikamenten. Also das alles, was von diesen moderaten Rebellen gehortet wurde. Und das ist ziemlich abscheulich. Ja. Mhm. Und da gab es auch noch eine Geschichte, dass in Ost-Aleppo gab es ein russisches mobiles Krankenhaus und da wurden zwei russische Schwestern ermordet durch einen Angriff von diesen Terroristen. Und ja, und keiner von unseren tollen, qualitativen Medien hat es erwähnt. Ja. Das ist echt unglaublich.
Und das kam, glaube ich, genau 2 oder 3 Tage, nachdem Putin das halt angekündigt hat, dass er mobile Krankenhäuser dort einschifft oder ein Flugzeug unterbringt und dann passiert sowas. Natürlich aus Zufall. Und unsere Medien berichten darüber nicht.
Halt wieder selektiv, nur was den selber was nützt. Ich habe dazu selber gerade, wenn es zum Aleppo geht, der Präsident Bashar al-Assad hat dort auch ein Interview gegeben. Es wurde auch zum Teil, oder es wurde vollständig auch ins Deutsche übersetzt. Und da habe ich 2 Auszüge dazu, die ich mal kurz vorspielen möchte. Zum einen geht es halt um eine Ansicht der Medien, wie die sich verhalten. Und das andere, was halt Assad auch macht und ich denke, was auch eigentlich auch sehr stark für ihn spricht, was er da macht. Und ich spiele das mal kurz vor. Zuerst geht es halt um die Terroristen und seine Sicht.
Ich fühle, dass Sie als Terroristen bezeichnen, aber gleichzeitig behandeln Sie als Menschen. Sie sagen ihnen, ihr habt die Chance, zu eurem normalen Leben zurückzukehren.
Genau, sie sind Terroristen, denn sie halten Maschinengewehre, sie töten, sie zerstören, sie begehen Vandalismus und so weiter. Und das ist natürlich, überall auf der Welt nennt man das Terrorismus. Aber gleichzeitig sind sie Menschen, die Terrorismus ausüben. Sie könnten etwas anderes sein. Sie sind den Terroristen aus verschiedenen Gründen beigetreten. Entweder aus Angst, für Geld, manchmal aus Ideologie. Also, wenn man sie zu einem normalen Leben zurückbringen kann, zu normalen Bürgern, ist das deine Aufgabe als Regierung. Es ist nicht genug zu sagen, wir werden die Terroristen bekämpfen. Terroristen zu bekämpfen ist wie ein Videospiel. Man kann seinen Gegner im Videospiel vernichten, aber das Videospiel wird Tausende von Gegnern generieren und regenerieren. Daher kann man nicht auf die amerikanische Weise damit umgehen, einfach töten, einfach töten. Das ist nicht unser Ziel. Das ist die letzte Option, die man hat. Wenn man verändern kann, ist das eine gute Option und es war erfolgreich. Es war erfolgreich, weil viele von diesen Terroristen, wenn man ihre Position verändert, leben manche von ihnen normale Leben. Manche von ihnen treten der syrischen Armee bei, sie bekämpfen mit der syrischen Armee gegen andere Terroristen. Das ist ein Erfolg von unserem Standpunkt aus betrachtet.
Genau, ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, einfach wie er die Lage sieht, weil er könnte ja wirklich so rangehen, ich bringe jetzt einfach alle um, aus Hass, und den Hass, den würde ich auch durchaus verstehen, weil die viele unschuldige Terroristen umbringen und die syrische Regierung, in dem Fall Assad, hat auch vielmals die Türen offen lassen, dass die Seiten wechseln können und halt auch gehen können, wenn sie das wollen. Und er gibt ihnen halt die Chance, wieder dort sich zurückzuziehen, dann können sie wieder kämpfen, wenn sie möchten, oder sie sagen, in die Nase voll, wir wechseln jetzt die Seiten oder hören einfach auf.
Und er hat das auch tatsächlich gemacht.
Ja.
Also im Rahmen von dieser Evakuierung, da wurden 4000 Militanten mit eigenen Familien evakuiert. Also sie dürfen die Stadt einfach so verlassen, aber ohne Waffen natürlich.
Ja.
Und so eine Denkweise, die er jetzt ausgesprochen hat, das ist für die meisten Menschen oder für unsere Mainstream-Medien, das ist einfach unvorstellbar, dass man Terroristen, die eigene Zivilisten zerstören, einfach so eine Chance gibt.
Ja, das finde ich auch, das spricht eine sehr menschliche Seite von eben diesen, wie es in westlichen Medien immer gesagt hat, Diktator Assad und so weiter.
Wollte ich gerade sagen, das passt irgendwie mit dem Bild nicht zusammen, eines blutrünstigen Diktators.
Ja. Mhm. Genau, und dann würde ich noch kurz das andere in Auszug spielen, halt gerade wo es um die Medien geht und seine Sichtweise. Und die ist auch ganz, ganz, ganz wichtig, ganz richtig.
Sprechen wir über die Rolle der Medien in diesem Konflikt.
Ja.
Während dieses Krieges wurden alle Seiten von zivilen Opfern angeklagt, aber die westlichen Medien haben so gut wie gar nicht über die Gräueltaten der Rebellen berichtet. Welche Rolle spielen hier die Medien?
Zunächst sind da die Mainstream-Medien mit ihren befreundeten Politikern. Sie leiden in den letzten Jahrzehnten an moralischem Verfall, also sie haben keine Moral. Was auch immer sie sagen, was auch immer sie erwähnen oder als Maske verwenden. Menschenrechte, Zivilisten, Kinder. Sie nutzen all das für ihre eigene politische Agenda, um in der Öffentlichkeit die Gefühle zu provozieren, die sie bei ihrer Intervention in dieser Region unterstützen, ob militärisch oder politisch.
Also. Genau, also hier sagt er halt ganz eindeutig, Medien haben keine Moral und das haben sie wirklich nicht. Und sie nutzen wirklich alles, was wir vorhin so hatten, mit den Bloggern zum Beispiel, mit den Kindern, die werden reingesetzt, um einfach, damit Gefühle erzeugt werden in den westlichen Menschen, damit sie anfangen halt den bösen Diktator in Anführungsstrichen, Assad, zu hassen. Und das wurde schon immer gemacht, zum Beispiel auch im Irakkrieg damals, wo die Babys umgebracht wurden angeblich, was natürlich dann auch nicht stimmte. Sondern werden bewusst alle Mittel eingesetzt, damit die das Bild erzeugen können, was denen selber nützt. Und das heißt halt, Syrien schwarz zu malen und auch die Regierung in diesem Fall. Das wurde auch bei Gaddafi gemacht und bei jedem anderen auch, oder bei jedem anderen Land, das gestutzt werden sollte oder gestutzt wurde.
Ja, für Psychopathen sind alle Mittel gerecht.
Ja,
und man sagt ja auch, also die Medien, also die westlichen Medien sind ja auch, also die Sprachrohre unserer Eliten, also in dem Sinne unserer psychopathischen Eliten. Und da passt es mit der Unmoral auch wieder, also wie die Faust aufs Auge oder wie der Deckel auf den Topf.
Ja, wenn man sich natürlich mal jetzt ohne jetzt so groß auszuschweifen, gerade mal, wer steckt denn hinter den Medien befasst, und da stellt man halt auch sehr schnell fest, das sind Geldgeber oder Menschen, die sehr viel Geld haben und einfach nur ihr eigenes Interesse verfolgen. Das heißt, die Medien sind überhaupt gar nicht mehr unabhängig, weil wenn sie nicht das Richtige schreiben, verlieren sie ihren Job. Und können dann auch nicht mehr arbeiten am Ende. Deswegen ist es auch nicht verwunderlich, wenn halt viele so ein Mist schreiben, wie zum Beispiel auch der Spiegel jetzt, der halt auch gesagt, die auch geschrieben haben, ja, Aleppo steht jetzt halt kurz vor dem Fall, obwohl natürlich Aleppo befreit wurde am Ende, und das ist schon unglaublich. Aber zum Glück haben auch sehr viele Leser darauf reagiert und halt auch wirklich einen Spiegel runtergemacht, dass das nicht wahr sein kann, dass die sich für die Terroristen einsetzen. Aber zeigt halt nochmal, zum einen, wer halt wirklich hinter Syrien steht und halt auch wirklich hinter Menschenleben. Genau, dass man da die Seiten heutzutage einfach viel besser erkennen kann.
Ja, diese Lügen werden immer offensichtlicher für die Menschen. Hm.
Das stimmt.
Genau, das macht es natürlich auch einfacher, aber auf der anderen Seite, also ich bin mal teilweise schon ziemlich geschockt, was da manche für Zeug eigentlich abgeben. Also ja, ich bin glaube ich. Genau, ja. Haben wir noch etwas zu Syrien und Aleppo? Wir müssen natürlich jetzt abwarten, was jetzt noch passiert, nächste Zeit.
Genau, also was mich sehr erschüttert hat, ist, also dass Palmyra erneut eingenommen worden ist von den Terroristen. Ja, genau. Weil also Palmyra ist ja Ende März, glaube ich, ist das ja befreit worden. Und da gab es auch ein sehr eindrucksvolles Konzert von einem russischen Orchester aus Petersburg. Die haben dort gespielt, auch vor Publikum dort und also vor viel Publikum. Und also diesen ganz altehrwürdigen Ruinen und ja, und jetzt ist das wieder Terroristengelände.
Ja. Genau, das war ganz erstaunlich gewesen. Also die haben es am Anfang noch verteidigt, auch die russische Luftwaffe hat noch einige Angriffe geflogen und hat sogar da nur Terroristen getötet. Doch dann kam auf einmal eine Besatzung, nenne ich es mal, von 4000 Mann, die halt Palmyra zurückerobert haben. Die kam halt angeblich vorrangig aus Mosul und Raqqa, glaube ich, aus den zwei irakischen Städten. Und da wurde dann auch gesagt, dass die nicht nur von dort kamen, sondern auch mithilfe der Unterstützung der Amerikaner. Natürlich jetzt keine Truppen oder nicht offizielle Truppen, aber dass die Informationen bekommen haben, wie die am besten dort angreifen können und damit dann auch das Gebiet erobern konnten.
Nee, die Amis einfach während dieses Angriffs auf Mosul, die haben einfach so einen Rückzugskorridor erschaffen. Das war auch das Ziel, dass man quasi die Rebellen aus Mosul vertreibt, und damit sie in die Richtung von Aleppo und Syrien fliehen können. Ja. Und dann, um dann noch mehr Chaos zu stützen. Aber ich habe auch gelesen einen interessanten Artikel, und da hat der Autor gesagt, dass es könnte sein, dass das eine Falle ist. Eine Falle für diese moderate Rebellen, dass Palmyra absichtlich verlassen wurde. Ja. Und ja.
Ja, war durchaus vorstellbar, aber wenn man sich überlegt, steht ja auch Russland mit dahinter, die haben Satellitendaten, dass die gesagt haben, okay, wir geben das jetzt auf. Die Stadt ist eh schon leider zerstört und ich weiß nicht, wie viele Zivilisten noch drin sind, dass sie gesagt haben, wir ziehen uns zurück und lassen es so.
Also die Stadt ist ziemlich klein, soweit ich weiß, nicht mehr als 6000 Menschen. Mhm. Und die meisten sind schon evakuiert.
Also es ist eine Möglichkeit, ob es dann so wirklich so ist, müssen wir abwarten. Oder?
Aber es ist interessant, dass gerade Palmyra wieder befreit wurde, weil Palmyra ja eigentlich so ein großes Symbolbild war. Damals, als es befreit wurde, ich weiß nicht, das war vor ein paar Monaten von den Russen, und dann dieses Konzert stattgefunden hat. Und das ist eigentlich ein großes Symbolbild für die Freiheit, für die, ja, kann man sagen, Menschenrechte war. Und in unseren Medien eben nicht darüber berichtet haben und gerade in den alternativen Medien genau darüber gesprochen wurde, dass das ein großer Sieg für die Freiheit und gegen die Terroristen war. Und jetzt ist halt genau diese Stadt wieder erobert worden.
Na gut, Palmyra, denke ich, ist sehr symbolisch. Ja. Also die Stadt hat keine strategische Bedeutung. Also Aleppo ist in diesem Kontext viel wichtiger.
Sie hat halt geschichtshistorisch viele Gebäude und gerade aus der Römerzeit und so, und deswegen wurde es halt auch als Symbolbild für die Freiheit genommen, und nachdem die Russen die Stadt befreit hatten, vielleicht hat sich da irgendjemand in Amerika überlegt, ja, vielleicht wär's gut, da wieder ein Gegensymbol zu schaffen. Gegen die Freiheit müssen wir die Terroristen wieder einschicken, das geht nicht. Keine Ahnung.
Ja, ich habe gelesen, dass die sogar die Strategie benutzt haben, dass diese Rebellen, also die das dann eingenommen, also die das wieder einnehmen sollten, dass sie sich verkleiden, zum Beispiel als Beduinen oder als irgendwelche Zivilisten, und dann so subversiv die Stadt sozusagen einnehmen würden. Hat das jemand von euch auch gelesen? Das war irgendwo im englischsprachigen Internet.
Nee, ich kenne es auch nicht.
Mhm. Nee, den Teil habe ich jetzt nicht gelesen gehabt, ne.
Mhm. Ja, kann durchaus sein. Okay. Wie gesagt, da müssen wir jetzt erstmal sehen, was weiter passiert. Zumindest halt mit Aleppo ist ein sehr großer Sieg errungen worden. Und ja, vielleicht hoffentlich, dass dieses Krieg langsam zu Ende geht. Das, ja.
Aber klar ist, dass Amerika und die Mächte dahinter nicht damit zufrieden sein werden, was in Syrien passiert.
Mhm. Das ja, nachdem Trump angekündigt hat, dass er so eine radikale Änderung in US-Außenpolitik, dass also keine Proxykriege mehr, keine Regime-Changes und so weiter. Und er tritt in den Amt, glaube ich, im Januar. Ja?
20. Januar.
20. Januar. Und ich habe das Gefühl, dass sie werden alles Mögliche versuchen, um ihm quasi das Leben zu erschweren.
Mhm. Ja.
Also um so viel Chaos einzurichten wie möglich. Ja. Da gab es auch, keine Ahnung, vor ein paar Wochen eine Nachricht von so einer Meldung, dass Amis 200 Spezialisten und Beratern nach Syrien verschickt haben. Und wir vermuten, dass sie jetzt versuchen, einfach entweder Beweise zu zerstören oder irgendwas zu platzieren auf syrischem Boden.
Ja, ist durchaus möglich, ja. Ich glaube, die Türkei hat auch noch ein paar Truppen hingeschickt, kann das sein?
Was nochmal?
Die Türkei hat auch noch ein paar Truppen hingeschickt.
Die Türkei hat im Laufe der Zeit immer wieder Truppen nach Syrien geschickt und auch die Grenzen überschritten zu Syrien, weil eben an Syrien ein Gebiet grenzt, das für die Türkei extrem wichtig ist und die verhindern wollen, dass dort ein Kurdistan entsteht, weil die Türkei mit den Kurden, ich würde es nicht sagen Problem, aber da herrschen halt Konfliktpotenzial und die Amerikaner wissen das natürlich, dass in dem Bereich Konfliktpotenzial da ist und die Türken sind wahrscheinlich darüber nicht glücklich.
Mhm. Ja. Ja, die Türkei hat eigene Spielchen.
Genau, da würde ich auch sagen, können wir auch gleich mal zur Türkei rüberwechseln. Es war auch ein großes Ereignis, oder es gab viele Ereignisse in der Türkei in diesem Jahr.
Ja.
Zum einen sehr, sehr viele Anschläge. Ich komme dann nochmal kurz drauf zu sprechen, zu Anschlägen allgemein, aber da sind hunderte Menschen gestorben, im Gegensatz zum Beispiel zu Belgien, ohne um das natürlich zu klein zu machen, aber einfach, wenn man mal diese Menschenmassen oder Mengen zählt, ist schon sehr, sehr gravierend, was da überhaupt in der Türkei passiert ist. Und dann natürlich nicht zu vergessen, den Putschversuch in diesem Jahr.
Genau, der fand am 15. Juli statt. Und wie wir alle wissen, hat der Putschversuch dann am Ende nicht geklappt. Und Amerika war anscheinend nicht besonders glücklich darüber, weil sie danach wieder verstärkt angefangen haben, Erdogan und seine Regierung als einen Diktator darzustellen, etc. pp. Und dieser Putschversuch hat dann der Regierung in Ankara auch die Möglichkeit geschaffen, sozusagen das Haus zu säubern.
Mhm.
Wie weit es jetzt funktioniert hat, ist die Frage, weil wir in den letzten Wochen ja gesehen haben, dass da immer wieder solche Anschläge passiert sind. Ich glaube,
heute war der letzte und dann diese Woche auch.
Genau. Das passiert eigentlich fast schon wöchentlich in der Türkei und auch vor dem Putschversuch.
Was darauf schließen lässt, dass die ganzen, ich nenne es jetzt mal Gladio-Netzwerke, da aktiv sind und alles versuchen, um wieder ihren Fuß da reinzukriegen, wieder Kontrolle zu kriegen in der Türkei.
Ja, zwei wichtige Details noch zu diesem Putsch. Also dieser Putsch ist gescheitert deswegen, weil angeblich russische Geheimdienste rechtzeitig Erdogan bestimmte Informationen geliefert haben. Und Erdogan direkt nach dem Putsch, nach diesem gescheiterten Putsch, hat sofort die USA darin beschuldigt und da hat sich dieser Prozess angefangen, dieser Prozess der Annäherung an Russland. Er hat sich entschuldigt bei Russland, er hat sich auch bedankt für diese Informationen und ja.
Also konkret hat er sich für den Abschuss dieses Militärflugzeugs in der Türkei entschuldigt. das ein paar Monate vorher stattgefunden hat. Das war, glaube ich, noch in 2015.
Ja, ja.
Und da hat dann die türkische Regierung sofort die Schuld auf sich genommen, was uns eigentlich damals schon ein bisschen spanisch vorgekommen ist, weil die Russen und die Türken eigentlich davor schon einen Prozess begonnen hatten, sich näher wirtschaftlich und politisch und auch militärisch zusammenzustellen. Und dann ist halt dieser Abschuss geschehen und die Regierung hat dann halt die Schuld auf sich genommen, weil sie wahrscheinlich in dem Moment keine andere Wahl hatte. Und später hat sich halt herausgestellt, dass es höchstwahrscheinlich ein NATO-Komplott war oder ja, um eben diese Beziehung zwischen der Türkei und Russland zu zerstören. Was dann auch geklappt hat, und dann kam halt dieser Putsch am 15. Juli. Und in dem Putsch war ja diese Gülen-Bewegung involviert. Und Gülen befindet sich jetzt in Amerika schon seit einigen Jahren. Und er hat eigentlich diese Madrasas, nennt man es, glaube ich, diese Schulen für die islamische Lehre, glaube ich, oder so, genau, in der ganzen Türkei und nicht nur in der Türkei, ich glaube auch in Pakistan, überall gegründet und
weltweit
gegründet, genau. Und die türkische Regierung hat dann halt darauf Bezug genommen, warum die Amerikaner denn diesen Gülen immer noch nicht ausliefern nach dem Putsch. Und die haben auch definitive Statements in der Richtung gemacht, dass das wahrscheinlich ziemlich spanisch vorkommt. Und der erste Besuch nach diesem Putsch, den die Regierung in Ankara gemacht hat, war eben nicht, wie sie zuvor vorgegangen sind, mit Amerika, sondern Russland. Das heißt, direkt nach dem Putsch haben sich die Russen und die Türken getroffen.
Ja, kurz vor dem Putsch, die wollten auch zusammen dieses Pipeline bauen, Turkstream. Und ich glaube, das könnte eine von diesen Gründen sein,
ja,
für diese Sabotage.
Also im Endeffekt hat es dann, dieser Abschuss dieser Militärmaschine hat zwar für ein paar Monate hat es gewirkt, aber am Schluss hat sich wahrscheinlich irgendjemand in Übersee ein bisschen übernommen. Und die Russen haben davon Wind bekommen, haben die Türken da in gewisser Weise vielleicht ein bisschen vorgewarnt und dann ist das nach hinten losgegangen, wie einige andere Kapitel in diesem Jahr auch.
Ja. Genau, und da war auch gerade im Zusammenhang mit der Türkei, da gab es ja dann auch diese ganze Geschichte mit diesem Jan Böhmermann in der ZDF-Sendung, der hat den, wo er den Erdogan so schlecht dargestellt hat.
Das ja,
ziemlich ein Wind.
Zu welchem Zeitpunkt war das denn?
Im März war das gewesen.
Das war davor, genau. Ja.
Dann halt diese Wende. Ja. Ja. Was in diesem Jahr auch noch geschehen ist. Gut, ja. Was gab es denn noch so in diesem Jahr? Also politisch gesehen erstmal.
Ja, dann gab es.
Also die Amtsenthebung der brasilianischen Präsidentin.
Genau, das war am 31. August in Brasilien, genau. Und da wurde die Dilma Rousseff, die ehemalige Präsidentin, wurde sie dann endgültig von ihrem Amt enthoben und jetzt ist, glaube ich, wie heißt der? Temer. Temer, genau. Temer. Dort. Eine US-Puppe, genau. Installiert worden. Zufälligerweise natürlich nur. Weil Brasilien ist ja auch ein Teil von dieser BRICS-Organisation. B steht für Brasilien. Und jetzt ist halt Temo dort Präsident. Das ist auch interessant, was da passieren wird jetzt in Zukunft, ob Brasilien sich dann plötzlich da nicht mehr so engagiert in der BRICS oder. Naja.
Mal schauen, genau. Wer wurde denn noch so abgesetzt in diesem Jahr oder wer musste gehen? Ich glaube, so auch David Cameron im Juli diesen Jahres. Rücktritt von David Cameron und danach ist Theresa May. Eine Antwort zur Premierministerin, die ja dann auch diese Brexit eingeleitet hat, hat, das war schon Cameron gewesen. Dann die ganze Brexit-Geschichte.
Genau, die Brexit-Geschichte ist davor stattgefunden und der, wie heißt der, Kollege, wo jetzt zurückgetreten
Cameron.
Ist? Cameron. Entschuldigung, dass ich den Namen vergessen habe. Ja. Der ist dann zurückgetreten, weil es ja.
Am 23. Juni fand das Referendum statt.
Genau. Und danach ist er zurückgetreten und dann ist diese Theresa May ins Amt gekommen, die dann...
Die Hexe aus dem Westen.
Die Hexe aus dem Westen, könnte man vielleicht so sagen. Die dann im Parlament, glaube ich, gefragt wurde, wäre sie bereit dazu, Hunderttausende Kinder, Frauen und Zivilisten umzubringen, wenn es irgendwie irgendeinem Zweck dient mit einer Atombombe. Und da hat sie sofort Ja gesagt. Ja.
Naja. Sagt alles über diese Person aus.
Wie oft ihre Schwester im Geiste, die Hillary sagte
okay.
Noch, wir kamen, sahen und er starb.
Mhm.
Ja. Ja, aber diese es wurde ja auch. Ja. Also es wurde ja auch eine auffällige Ähnlichkeit zwischen Theresa May, also Hexe aus dem Westen, und Hillary Clinton festgestellt.
Die Hexe aus dem Osten oder Hochwesten? Das ist jetzt die Frage, nee, wie man das sieht.
Ja, also wenn du die Weltkarte anguckst, ja, dann ist da im
Osten... Kommt auf deine Perspektive an.
Genau, dann ist da im Osten so eine Theresa May und im... Ja, genau, im Westen wäre die Hillary an die Macht gekommen. Aber die Hillary ist ja nicht an die Macht gekommen, sondern der Herr Trump.
Das ist dann noch das Thema, was wir besprechen. Ja,
ja, das kommt dann zu einem späteren Zeitpunkt. Was haben wir sonst noch gehabt?
Ich wollte noch sagen zu Theresa May, dass also diese Heuchelei ist ziemlich offensichtlich. Also von einer Seite bedroht sie Russland mit Atomarwaffen.
Ja.
Genau. Und sie wollen jetzt auch diese Atomarwaffen modernisieren, um Russland abzuschrecken. Und von der anderen Seite betonen sie, wir müssen gute Beziehungen mit Russland aufrechterhalten.
Ja.
Und das ist echt unglaublich.
Ja, und der neue Außenminister da hat auch schon einige Raketen losgelassen. Also im Sinn von Russland ist der Böse oder Putin ist der Böse.
Na, Putin ist ja an allem schuld.
Ja, Putin ist ja generell an allem schuld.
Meine Frisur war heute auch schlecht, ich habe es vor uns erkannt. Putin, du bist schuld wieder.
Ja, das habe ich gleich erkannt heute Morgen. Das war Putin.
Ich dachte, oh je, Putin hat mich geschubst.
Genau.
Ja. Ich glaube, die sind so behäblich und in diesem Wunschdenken verfahren, dass sie sehen einfach nicht mehr, dass das alles, was sie sagen und tun, dass das alles ziemlich offensichtlich wird. Für die Menschen, geschweige denn schon von solchen Menschen wie Putin, der ziemlich informiert sein dürfte.
Ja.
Ja. Mal gucken, was dann noch so passiert. Also ich bin echt gespannt. Also schlimmer kann es eigentlich gar nicht mehr werden. Ich denke mal, es geht schon noch schlimmer, aber wenn man sich das überlegt, was da für Informationen rauskommen und was die so sagen, ist schon unglaublich. Gut, ja, dann Italien, vielleicht noch ganz kurz, um beim politischen Thema zu bleiben. Renzi ist ja zurückgetreten worden.
Mhm.
Und gibt es da eigentlich jetzt schon Nachfolger? Ist er jetzt erst am 7. Dezember gewesen?
Ja, das hat ja auch einen Grund gehabt, warum zurückgetreten ist. Mhm. Weil davor ein Referendum stattgefunden hat und das Referendum anscheinend auch nicht so abgelaufen ist, wie die Powerstruktur das haben wollte. Nachdem ist dann der Renzi zurückgetreten, jetzt hat, glaube ich, der... Präsident, glaube ich, von Italien Neuwahlen angekündigt oder irgendwas in der Art.
Mhm.
Auf jeden Fall kommt da jetzt irgendjemand Neues ins Amt.
Ja.
Nach einer weiteren Fehlkalkulation höchstwahrscheinlich.
Ah, ja. Okay, Fehlkalkulation ist, glaube ich, das Stichwort gerade für die Wahlen in den USA. Wir hatten ja letztes Mal oder vorletztes Mal eine Show speziell darüber gemacht, über Donald Trump. Aber vielleicht trotzdem nochmal, um die wichtigsten Punkte zusammenzufassen. Ich glaube, war schon mit eines der Ereignisse des Jahres, womit niemand gerechnet hat am Anfang. Dass da ein Donald Trump am Ende, oder hoffentlich, oder vielleicht auch nicht, am 20. Januar halt dann an der Macht steht.
Ja, das hat sich eigentlich durch das komplette Jahr fast gezogen. Also am 19. Juli stand dann fest, dass Hillary Clinton gegen Donald Trump antreten wird. Und seitdem... sind halt diese Wahlvorgänge haben stattgefunden und dann am 8. Dezember, glaube ich. Genau, ich glaube am 8. Dezember.
8. November,
genau. Mhm. Dann ist die Wahl ausgezählt worden und dann ist der Trump als Wahlsieger hervorgegangen und dann haben sich, glaube ich, die Anhänger von Hillary irgendwie dagegen gestellt. Ich glaube, das war die Jill Stein von der Partei der Grünen, die sich dann irgendwie beschwert hat, dass da vielleicht irgendwas in bestimmten Staaten falsch gelaufen ist bei der Zählung. Mhm. Dann hat man die Staaten wieder ausgezählt und dann ist rausgekommen, dass der Trump noch mehr Stimmen hatte als eigentlich offiziell.
Mhm. Na, ich denke mal, dass einige so ein paar Probleme mit der Realität haben. Also ja. Demokratie wird ja immer ganz groß geschrieben, obwohl es auch keine Demokratie mehr ist, in Amerika. Aber da geht es halt um die Wahl, auch wenn es keine Wahl ist, um die Auszählung von Stimmen. Und dann die Demokraten an sich, die eigentlich dafür stehen sollten, haben dann verloren und dann stimmt auf einmal das Ergebnis nicht mehr. Das spricht schon sehr viel für
diese Demokraten. Ja, das hat ganz interessante Gesellschaftsschicht endlich freigelegt. Also wie wir dann gesehen haben, diese ganzen sogenannten Demokraten haben dann genau das getan, was sie den Republikanern vorgeworfen haben. Sie haben immer das Wahlergebnis nicht akzeptiert, sind aggressiv und beleidigend gegenüber, sind sogar körperlich tätig geworden gegen Trump-Wähler. Da gab es eine ganze Zeit lang einige Videos, auch die veröffentlicht wurden, und generell Berichte darüber. Und hinzu kommt noch eine ziemlich armselige Seite, und zwar im Englischen nennt man das Snowflakes, sogenannte Schneeflöckchen, die dann praktisch mit diesem Wahlergebnis nicht umgehen konnten. Dann wurden Safe Spaces, also sichere Orte eingerichtet für verletzte Schüler und Studenten und andere progressiv-liberale, die dann zusammen kuscheln konnten und trauern konnten
und weinen konnten.
Dass jetzt ihre Hillary nicht gewonnen hat. Mhm. Und dann gab es auch schulfreie Tage, ne, damit die
den Schock erstmal verarbeiten konnten.
Schock, dieser schlimme Schock verarbeitet werden.
Ja, da wurden die Prüfungen abgesagt in den Unis.
Und die ganze Realität wurde geändert.
Und jetzt, ne, stellt man das mal gegen das, was jetzt ihre Hillary schon alles verbrochen hat und wie viele Menschen umgekommen sind, gelitten haben. Und diese Schneeflöckchen leiden dann vor sich hin
und unterstützen böse Individuum.
Also ja. Was da an ist es Unwissen oder kognitive Dissonanz?
Oder ist es Schauspielerei?
Naja gut, also ich denke mal, die Bürger, die normalen, die halt wirklich davon überzeugt sind, die sie gewählt haben, die sie wollten, die ihre ganzen Vorstellungen auf sie projiziert haben, die werden das nicht geschauspielert haben.
Ja, die Hillary hat es ja natürlich auch gut verkauft. Sie ist eine Vollblut-Politikerin. Die das gut rüberbringen kann, was.
Also ich muss sagen, dass je mehr ich mit Hillary auseinandersetze, desto schrecklicher wird es.
Ja. Also von A bis Z, kannst du gucken, wo du willst.
Also da gab es mehrere Leaks. Da hat angeblich ein Insider aus Hillary Partei oder Fraktion an WikiLeaks, also 20.000 E-Mails, geschickt. Und was da drin stand, das ist unglaublich. Also das deutet auf ihre Beziehungen zu bestimmten Menschen, die Kinder missbrauchen, also kurz gesagt Pädophile.
Das weltweite Netzwerk von Pädophilen.
Ja, dieses...
Es ist einfach, es gibt nicht mal Worte dafür, wie schrecklich das ist.
Und danach, nach diesen Leaks... Das sind, glaube ich, 5 Aktivisten innerhalb von 6 Wochen unter mysteriösen Umständen gestorben. Und
das sind nicht die einzigen. Das sind, ich glaube, mindestens 30 oder 40 Personen innerhalb der letzten Jahre gestorben, die
sind, weil sie auf die Schliche gekommen sind, da was sie Material hatten.
Natürlich kann man das nicht beweisen, aber das ist ziemlich offensichtlich, wenn das Leute sind, die Bücher veröffentlichen über die Machenschaften von Hillary und ihrem Ehemann, dass die dann irgendwie unter mysteriösen Umständen sich dann verselbstmorden oder was weiß ich.
Ja. Aber das ist schon unglaublich, also welche Macht hinter ihr steht. Also das sind Medien, diese militär-industrielle Komplex und ja, die ganzen Reichen, Banken und
Oligarchen, die Soros.
Ja, und
ja. Genau so. In diesem ganzen Zusammenhang, also mit dem Wahlsieg von Trump und diesen ganzen Sachen, die da so über die Hillary Clinton bzw. Hillary ans Tageslicht gekommen sind, kam ja dann auch der Begriff Fake News auf. Also genau. Von dieser Der wurde, glaube ich, in einem Artikel von, also den hat die Washington Post zuerst aufgebracht und hat so über 200 Seiten aus dem alternativen Bereich gelistet, die halt angeblich irgendwelche Falschnachrichten verbreiten würden.
Ja, da war auch übrigens, da war auch übrigens so .net auf der Liste.
Auf dieser Fake News Liste?
Ja, genau.
Oh, da sind wir ganz böse Putin-Propaganda.
Oh, 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 oh. Also ich glaube, das ist ein großer Sieg für uns.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Es ist ein positives Aushängeschild, ja.
RT war, glaube ich, auch ziemlich weit oben mit dabei.
Ja, ja.
RT und Sputnik. Sputnik. Also alle die Medien, die eigentlich relativ objektiv über die Lage berichten.
Na gut, es gibt auch einige
fragwürdige
Elektronen.
Ich glaube, auch ein Hauptpunkt ist halt, was es hinausläuft, ist halt vor allen Dingen, dass halt Russland sondern sehr viele Informationen rausgebracht hat und in diesem Zusammenhang halt auch ständig beschuldigt wird, halt die Wahlen gehackt zu haben, was natürlich absoluter Unfug ist, was auch auf diese Leaks zurückgeht, die Sergej vor uns angesprochen hat, weil das Insider-Informationen sind oder sein sollen halt von Hillarys Team irgendjemand, der diese E-Mails gestellt hat und Julian Assange hat auch mehrmals gesagt, Russland hat nichts damit zu tun.
Und selbst wenn Russland was damit zu tun haben sollte, was ist denn die eigentliche Grundaussage dieser E-Mails?
Ja,
was geht es denn?
Genau, worauf muss man sich konzentrieren?
Ja. Es sind Fakten, dass Hillary und ihr Team und ihr Ehemann und was weiß ich alles über Jahrzehnte die größten Verbrechen hier auf der Welt begangen haben und die in diesen E-Mails veröffentlicht werden.
Ja.
Und warum konzentrieren sich die Medien dann nicht auf den Inhalt dieser E-Mails und sagen dann, hier, die Russen waren es. Selbst wenn es die Russen waren, dann war es wahrscheinlich eine gute Sache. Was natürlich nicht der Fall war, dass die Russen waren, weil es irgendein Leak innerhalb der Partei war oder was weiß ich. Irgendeine Person, die Schnauze voll hatte von der Frau Hillary und ihren Machenschaften und einfach mal das veröffentlicht hat.
Interessant ist auch, dass dieser Begriff Fake News, also das kam relativ, also der Begriff ist relativ neu, ich glaube erst vor ein paar Wochen ist es entstanden und das ist direkt nachdem bekannt gegeben wurde, dass Hillary die Wahlen verloren hat. Also da hat diese ganze Hetze angefangen, das war in Russland, die haben das Ganze gehackt, die haben die Wahlen beeinflusst durch RT, Sputnik, durch ihre Medien und Vasallen
Und wo hat es angefangen mit dieser Russland-Sache, dass das alles Russland war? Das war bei Hillary. Also Hillary hat schon während des Wahlkampfs immer wieder gesagt, wenn diese E-Mails aufgekommen sind und Leute sie befragt haben über die E-Mails, was denn da geschehen ist, was sie denn da wieder für einen blutrünstigen Unsinn verzapft hat, dann hat sie immer gesagt, die Russen haben das gehackt. Und ist nie auf die Inhalte dieser E-Mails angegangen. In der typischen Manier eines Psychopathen.
Ja, ausgewichen wie eine Schlange.
Ja, was noch schlimmer ist, also diese ganze Geschichte mit Falschmeldungen, die geht weiter. Also jetzt, da gibt es schon im Bundestag Gesetzentwurf, die wollen Geldstrafe entziehen bei bestimmten Webseiten oder bei Menschen, die solche sogenannte Falschmeldungen verbreiten. Also Falschmelden aus Sicht von Machtelite.
Also die Wahrheit. Wer die Wahrheit verbreiten könnte. Wer die Wahrheit
sagt, hat Bußgelder zu zahlen. Unsere deutsche Regierung.
Ja, die Frage ist, wie weit es gehen wird.
Und wo fängt es an und wo hört es auf?
Ja.
Und die wollen ja auch Facebook mit in ranziehen, dass die dafür sorgen, dass angebliche Falschmeldungen gecancelt werden oder gelöscht werden können.
Sofort rausgefiltert werden mit irgendeinem
wahrscheinlich Programm oder. Ich weiß nicht, wie sie es machen wollen, aber ja, schon unglaublich. Also George Orwell, der hat sich in diesem Jahr schon mehrmals im Grab umgedreht.
Naja, auf jeden Fall hat es in Amerika dann nicht ganz so geklappt. Dann ist halt dann doch der Trump der Präsident geworden. Jetzt ist die Frage, was für ein Signal es vielleicht nach Deutschland sendet oder nach Frankreich sendet für die Wahlen nächstes Jahr.
Ja. Wie gesagt, wie wir in der letzten Show sagte, wir können nur abwarten auf die Taten dann von Trump. Auf jeden Fall sind die Versprechen sehr gut, also finde ich schon, für was er sich einsetzen will, gegen die Elite vorzugehen, sich dort zurückzunehmen und das hört sich sehr gut an. Ich hoffe mal, dass es halt bis dahin schafft und auch was verändern kann. Aber wir müssen abwarten, weil wir wissen nicht,
Ja, was er vorhat, ist wirklich einzigartig. Mhm. Also wenn er wirklich ein Zehntel davon umsetzen wird.
Ist das schon sehr extrem, gerade in Amerika, wo das System so korrupt ist.
Ja, und ich würde sagen, es ist auch ein... Herr Maria?
Genau, auch als je nachdem, also wie viel Chaos dann Obama dann auch noch zurücklassen wird.
Genau.
Was er jetzt noch in, also anrichten kann in den verbleibenden 30 Tagen.
Ja, bis zu den 20. Januar. Ich würde sagen, ist auch ein guter Umschwung gerade auf Deutschland, würde ich sagen. Und unsere Wahlen, okay, im nächsten Jahr können wir nochmal drüber sprechen, aber die Wahlen, die wir in diesem Jahr hier in Deutschland hatten, weiß jemand genau, wann die waren?
Die Kommunalwahlen.
Die Kommunalwahlen.
Ja, da gab es mehrere im Laufe des Jahres.
Und Baden-Württemberg wurde ja auch gewählt.
Genau, in Baden-Württemberg, in Berlin, glaube ich.
Mhm.
Genau.
Und da gab es ja vor allen Dingen Wind von der AfD, also dass die halt, glaube ich, 15% sogar erreicht hat und halt die nach Wahlumfragen halt auch immer stärker wird. Und ich frage mich manchmal, wurde denn jetzt die AfD nur schlecht gemacht oder hat sie wirklich auch ein paar gute Punkte? Zumindest sollte man das wirklich mal auch offen diskutieren können, weil ich habe auch am Anfang gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen, Trump, oh Gottes Willen, das ist ein übles Biest, aber es lag auch vorrangig daran, weil die Medien nur schlecht über ihn berichtet haben. Natürlich gibt es auch Punkte, die man durchaus kritisieren kann bei Trump, ohne Frage. Bloß, was ich mich halt frage, ist es denn bei der AfD vielleicht genauso oder könnte es genauso sein? Hat die vielleicht ein paar gute Punkte? Oder ist das auch alles?
Ja, das ist vielleicht in dem Punkt, in dieser Zeit vielleicht schwer zu sagen, aber auf jeden Fall scheint sich irgendwas in der Bevölkerung zu tun, was man ja auch in Amerika gesehen hat. Ja. Die Bevölkerung ist unzufrieden mit der Machtelite. Mhm. Vielleicht sind sie sich, die meisten sich vielleicht auch nicht bewusst, warum und wieso und was. Und dann wählen sie halt Leute oder Parteien, die nicht dem Establishment angehören, dass sie schon seit Jahrzehnten gewählt haben oder wählen, weil sie eben gesehen haben, dass sich da nichts ändert, was wir auch in Deutschland festgestellt haben. Dieser Machtwechsel zwischen CDU, FDP, SPD, die Grünen, was hat das genau gebracht in den letzten 10, 20, 30, 40 Jahren?
Ja, müssen wir dann wirklich nächstes Jahr ganz genau die Augen offen halten. Ist das jetzt wirklich die riesig böse Partei, hat sie aber gute Seiten oder auch nicht. Aber verständlicherweise würde ich schon sagen, oder ich kann es durchaus verstehen, wenn halt viele Leute auch die AfD wählen würden im nächsten Jahr, weil gerade, wenn wir gerade Trump hatten, haben halt viele Trump gewählt, weil sie einfach Hillary nicht mehr wollten oder nicht wollen.
Das
ist ein entscheidender Punkt. Und vielleicht sind auch die Bürger dann im nächsten Jahr von Deutschland auch so frustriert, dass die einfach sagen, nee, wir wollen keine Merkel mehr und wählen halt die AfD. Könnte sein. Also müssen wir uns wirklich nochmal ganz genau damit befassen, aber ich würde jetzt trotzdem eher sagen, mal die Karten ein bisschen offen zu lassen und nicht so schnell zu urteilen. Genau. Das bringt uns gerade auch, wenn ich jetzt nicht zu schnell überleite, zum ganz wichtigen Thema, gerade auch in diesem Jahr, ist halt gerade Köln, Silvester, und wenn man bald wieder Silvester, was da alles losgetreten wurde, gerade halt gegen viele Flüchtlinge wurde vorgegangen und auch extremermaßen wurden viele Unterkünfte angezündet. Das ist wirklich unter aller Sau. Da braucht man wirklich kein Blatt vom Mund zu nehmen, die halt mit allen möglichen Sachen beschuldigt werden. Ja. Und mal gucken, was dann diesen Silvester oder dieses Silvester passiert oder ähnliches.
Also in der Zeit zwischen Weihnachten und Silvester, da muss man aufpassen.
Und bis zum 20. Januar. Das ist vielleicht die heiße Zone im Moment. Unter den vielen heißen Zonen, die wir auf der Welt haben im Moment.
Also nach all solchen Sachen, solchen Übergriffen oder solchen Anschlägen, also die wir also vor allem mit dem 11. September gesehen haben und so auch in Köln mit diesen ganzen Übergriffigkeiten, also von wem das dann auch immer kam und wie das dann letztlich auch koordiniert wurde, wurde dann später gesagt, ja, die Überwachung. Die muss ausgeweitet werden. Und für Köln wollen sie auch, also für dieses Silvester, also mehr Überwachung installieren.
Ja, das ist die generelle Response von den meisten Regierungen, gerade im Westen, wenn irgendwelche Terroranschläge passieren, dass man die Sicherheit der Bürger verstärken muss. Was natürlich nicht immer wirklich der Hintergrund dieser Sache ist.
Und Kameras helfen, wenn ähnlich, wenn jemand angreift.
Ja, das ist ja genau das, was in Deutschland passiert ist, nach diesen ganzen Anschlägen.
Genau, in München, genau.
Genau, in München, Würzburg, dann viele andere, ich glaube im Juli, da gab es ziemlich viele in einer Woche.
Ja.
Also als ob die viele Menschen einfach durchgedreht haben.
Durchgedreht
sind, und ja. Kurz danach wurde ein neues Sicherheitskonzept verabschiedet, also der sogenannte 9-Punkte-Plan von Merkel. Also das ist quasi ein neues nationales Sicherheitskonzept, mehr Überwachung im Internet, Wiedereinführung von Vororts, Datenspeicherung, genau, Reservistentruppen, also Freiwillige mit militärischer oder polizeilicher Ausbildung sollen diese Reservistentruppen bilden und so weiter. Also
was uns natürlich auch zu dem Weißbuch bringt, das dieses Jahr wieder, wieder rausgebracht wurde, in dem Russland zusammen mit dem IS auf dieselbe Linie gebracht wurde als Gefahr für Deutschland.
In dem Zusammenhang ist übrigens auch interessant, dass die Bundeswehr eine eigene YouTube-Serie losgetreten hat und ziemlich viel investiert, um unsere minderjährigen deutschen Mitbürger zu rekrutieren.
Da werden im großen Kampf gegen den bösen Putin oder wie soll man das verstehen?
Die begleitet die ersten paar Tage, also praktisch so die ersten paar Wochen in der Ausbildung bei der Bundeswehr. Und es wird natürlich alles ganz toll dargestellt und ganz normal. Und ja, und dann waren ja noch andere Berichte, dass die Polizei generell soll aufgerüstet werden, soll aufgestockt werden, auch von der Anzahl an Polizisten selbst. Und auch das Training soll in Richtung, es war doch so, in Richtung Terrortraining auch gehen, ne?
Ja, also kurz gesagt, das Imperium braucht mehr Kontrolle über Deutschland.
Ja, beziehungsweise man muss natürlich dann, wenn man diesen Plan hat, weiter gegen Russland zu hetzen, muss man natürlich seine eigene Armee auch mit aufrüsten und stärken.
Ja, das ergibt total Sinn. Und
natürlich jetzt die Kinder auch anwerben.
Ja. Das als eine gute Sache verkaufen. Ja, klar.
Ja, Deutschland wird zu einer Polizeistaat.
Ja.
Interessant ist auch, dass am 23. November da hat das EU-Parlament eine neue Resolution verabschiedet, also eine Resolution zur Bekämpfung antieuropäischer Kampagnen. Und dabei wurden russische Medien auf eine Stufe mit der Propaganda des Islamischen Staates gestellt.
Und im Text steht sogar explizit RT und Sputnik.
Unglaublich. Genau, wir hatten es auch gerade kurz angesprochen, es gab in diesem Jahr halt auch mehrere Anschläge, wir hatten es auch ganz am Anfang gesagt, halt gerade in Nizza zum Beispiel und in Brüssel und gerade in Frankreich ist es halt interessant, auch wo die halt den Eiffelturm abgeschaltet haben, mit den gemäßigten Rebellen zu sympathisieren, in Anführungsstrichen, dass die halt jetzt diesen Ausnahmezustand zum fünften Mal verlängert haben. Das heißt, bis zu den Wahlen, ebenso wird Frankreich und auch Deutschland, bleibt dieser Ausnahmezustand erhalten. Das heißt, die können sehr schnell Hausdurchsuchungen machen, Ausgangssperren verhängen und die Menschen einfach noch weiter unterdrücken. Und das ist schon ziemlich interessant, diese Überwachung. Zum Glück gibt es das in Deutschland noch nicht. Aber wer weiß, was dazu noch passieren muss. Ich glaube, es fehlt nicht mehr viel, dass dann hier auch sowas stattfinden
kann. Ich glaube, gerade in Frankreich müssen viele Bürger ziemlich frustriert sein über das, was dort passiert, gerade vom Staat. Da sind ja nächstes Jahr, glaube ich, auch Wahlen.
Ja, genau.
Ja. Auch interessant, was da passieren wird.
Gespannt. Also ich bin ja wirklich sehr gespannt auf nächstes Jahr, auf jeden Fall, wenn wir kurz ein bisschen weiterschauen. Genau, dann hatten wir ja auch einige Anschläge hier besprochen, das war halt in Würzburg im Zug, wo das war, in München mit den Attentäter, der da rumrannte, bei diesem, ich glaube, war dieses Einkaufszentrum gewesen. Dann auch ein Reutling mit der Machete, also gab es in kurzer Zeit wirklich sehr viele Vorfälle, wo auch sehr oft oder wenn nicht sogar fast immer gesagt wurde, das ist der IS, wo wir eher der Meinung sind, das waren eher verwirrte Menschen, die einfach ausgetickt sind und dann leider losgelegt haben und leider auch viele Menschen umgebracht haben. Genau, ansonsten in der Gesellschaft, was man noch so gerade diese Horrorclowns, die jetzt im Halloween aus den USA übergeschwappt sind, zu uns rüberkamen, wo auch einfach verrückte Leute irgendwelche anderen Menschen erschrecken oder fast zu Tode erschrecken sogar oder zusammengeschlagen haben. Und ganz furchtbar. Und dann halt vor allen Dingen auch noch dieses Pokémon, das ich glaube, haben viele vergessen, dass dieses Pokémon-Spiel rauskam für die Mobiltelefone als App. Dann viele nur noch, also noch schlimmer eigentlich als vorher, mit einem Handy vor Gesicht rumrennen und irgendwelche illusionären Monster nachjagen.
Und vor Autos laufen oder von Brücken fallen.
Ja. Also überhaupt nicht mehr in der Realität sind, sondern wie so, also zusammengefasst zu sagen, einfach, dass die Gesellschaft immer mehr verroht und als ob irgendwie wie so eine Spaltung innerhalb der Gesellschaft stattfindet und welche leben in der Realität, die bekommen mit, was wirklich abläuft, und manche folgen einfach der Lüge. Sei es jetzt zum Beispiel auch weiter gesagt, dass halt Assad ein Diktator ist, Russland, der für alles verantwortlich ist, also ob da wirklich so eine große Spaltung stattgefunden hat und auch eine ganz allgemeine Verrohung, immer mehr Menschen drehen durch, werden umgebracht, und wo ich schon sagen würde, dass es um einiges angestiegen ist. Und vor allen Dingen auch gerade Armut, also zumindest gab es auch einen neuen Armutsbericht in Deutschland, wo die Armut weiter ansteigt. Altersarmut war, glaube ich, in diesem Jahr auch immer öfters mal das Thema. Und zum ersten Mal seit, ich glaube, 1993, ich weiß nicht ganz genau die Zahl, ist auch die Lebenserwartung in den USA gesunken. Ich glaube, um 2 Monate, glaube ich. Aber ist auch ein Zeichen, dass die Gesellschaft nicht mehr so alt wird wie früher in den USA zumindest.
Ja, aber das ist auch kein Wunder. Also wenn man vergleicht, dass 20% der ganzen amerikanischen Bevölkerung auf diesen Essensmarken sitzen, also das ist quasi...
20%?
20%.
Schon Wahnsinn.
Also das ist quasi wie Hartz IV in Deutschland. Das kann man so vergleichen. Also diese Armut ist schon unvorstellbar.
Ich glaube, das sind 40 Millionen. 40 Millionen.
50.
50 Millionen Menschen.
Die nichts mehr zu essen haben und zu viel arbeiten müssen.
Ja.
Damit sie überhaupt noch überleben können. Und dann selbst dann reicht es halt nicht.
Dann ergibt es natürlich auch Sinn, dass Trump jetzt sagt, dass wir uns auf unser eigenes Land konzentrieren sollten und diese Auslandsansätze vielleicht ein bisschen runterfahren sollten und unsere eigenen Probleme erstmal in den Griff bekommen.
Mhm. Durch die ganze Kriegstreiberei der letzten Jahrzehnte ist das Land USA völlig heruntergekommen, die ganzen Strukturen, also Infrastruktur, die Bevölkerung ist verarmt. Also
Ja, die Gelder flossen in Rüstungsindustrie, anstatt in die eigene soziale Struktur zu stecken.
Ja. Letztes Jahr, nee, ich glaube 2016, war das Budget, glaube ich, 900 Milliarden US-Dollar. Also für Militär und für die Militärausgaben.
Mhm.
Und zum gleichen Zeitpunkt hat Russland, glaube ich, 90 Milliarden ausgegeben für Rüstung. Das heißt, ein Zehntel. Und wenn man die ganzen NATO-Staaten, nee, ich glaube, wenn man alle Staaten der Welt zusammenzählt, dann kommen sie lange nicht an Amerika ran mit den Rüstungsausgaben.
Mhm.
Was eigentlich klar für ein Imperium spricht. Ja, kein Problem.
Mhm. Marie?
Okay. Ja, also da war die Absage an das Establishment, also die auch durch Hillary Clinton also symbolisiert wurde, also war wirklich, ist echt wirklich total berechtigt. Also mit dem ganzen Geld, was man so in die ganze Außenpolitik gesteckt hat und auch immer noch vorsieht, da kann man wieder so viel aufbauen im Land selbst.
Ja, warten wir ab, was passiert.
So viel. Genau.
Also einfach, es ist wirklich es ist wirklich krank, was da gemacht wird, das ist so ein Haufen Geld. Das ist, glaube ich, in Deutschland auch nicht anders. Natürlich in anderer Dimension, aber es werden nur mehr Sachen gekürzt und ja, es ist einfach, geht immer mehr den Bach runter im wahrsten Sinne des Wortes. Genau, ja, weiter zur Gesellschaft oder allgemeiner zusammengefasst Unglücksfälle. Ich glaube, wir hatten es in einer der Shows behandelt, dass sehr viele kleine Flugzeuge abgestürzt sind in diesem Jahr. Ich glaube, mit einer der größten Katastrophen war der Flugzeugabsturz der Egypt Air, wenn ich mich recht erinnere.
Im Mittelmeer, ja.
Im Mittelmeer. Diese Maschine ist von Ägypten nach Paris geflogen und die hat dann erstmal verschwunden ist oder vom Radar verschwunden ist und dann Stück für Stück die Trümmerteile aufgetaucht sind.
Sind die aufgetaucht eigentlich?
Also ich weiß nicht. Ich glaube ja.
Ja.
Okay. Aber ich kann auch falsch liegen. Ja, jetzt auch vor kurzem ist dann nochmal kleinere Sachen, Güterzug umgefallen, auch kleinere Maschinen wieder abgestürzt, hat wieder ein bisschen abgenommen. Und ich weiß jetzt nicht, Zug zusammengestoßen, glaube ich, in Indien will ich mal. Da war noch was gelesen.
Und Bulgarien.
Bulgarien, ja. Gut, ja, gehen wir weiter. Unglücksfälle, oder hat jemand noch einen Unglücksfall? Das ist ganz groß, ja. Rausgestochen ist in diesem Jahr.
Ja, dieses Zugunglück in Bayern, glaube ich.
Ah, ja, Bad Aibling.
Bad Aibling.
Am 9. Februar.
Genau. Ich glaube, da ist jetzt vor kurzem der Fahrer
Fahrdienstleiter.
Der Fahrdienstleiter.
Fahrdienstleiter und Stellwerkführer?
Nicht glaub, nee, ich glaube, der Stellwerkführer oder der Fahrdienstleiter ist verurteilt worden, weil er irgendwie einen Fehler begangen haben soll, der dazu geführt hat.
Ja. Ich glaube, so wie ich mich erinnere, er hatte auch ein Handy zu der Zeit benutzt, aber ich kann auch falsch liegen. Ja. Zumindest war das mal im Gerücht gewesen.
So wird es uns mitgeteilt, wir wissen die Details leider nicht.
Mhm. Ja. Okay, gut. Einen allgemeinen Überblick zu Wissenschaft und Technik, gab es da was Wichtiges? Oder Astronomie? Wichtige Entdeckung?
Ja, der Planet 9 wurde mehrmals angekündigt, dass er irgendwie entdeckt wurde. Zumindest mathematisch hat man irgendwie errechnet, dass der wahrscheinlich irgendwo im Sonnensystem oder in den äußeren Gebieten des Sonnensystems sich befinden muss, höchstwahrscheinlich. Bisher ist aber keine direkte Beobachtung möglich, aber es spricht schon einiges dafür, dass entweder oder ein weiterer Planet in unserem Sonnensystem sich befindet oder eben eine zweite Sonne, die sich vielleicht zyklisch...
Aber die man nicht sehen kann, oder? Das ist eher ein großer...
Ja, es gibt ja verschiedene Arten der Sonnen. Mhm. Es gibt dunkle Sterne und die meisten Doppelsternsysteme in unserem Universum, zumindest die man entdeckt hat, bestehen aus einer normalen Sonne, also die Sonne, die wir täglich sehen, und einem dunklen Stern oder einem braunen Stern, der halt nicht so leicht zu beobachten ist.
Und zumindest nicht mit dem menschlichen Auge, oder?
Ja, nicht nur mit dem menschlichen Auge, sondern auch nicht mit Teleskopen. Deswegen ist das ein bisschen schwer zu detektieren.
Gab es da diesen Jahr neue Erkenntnisse dazu? Haben die irgendwas gesehen oder ist einfach was immer Raum steht? Dieser.
Ich glaube, die haben nur vermutet. Also die haben diese ganzen Orbiten von Planeten nochmals berechnet und dann einen störenden Faktor entdeckt und
der da sein muss.
Also das ist alles mathematisch bisher.
Ja. Also auf jeden Fall spricht einiges dafür, dass unser Sonnensystem vielleicht auch ein Doppelsternsystem ist. Da das Universum oder unsere Galaxie eigentlich hauptsächlich aus Sonnensystem besteht, die Doppelsterne sind oder Dreifachsterne.
Ist es da jetzt auch mal ein bisschen ins Detail zu gehen, ist es da sozusagen der andere Pol, kann man das sagen, dass die Sonne positiv ist und dieser Doppelstern negativ, könnte man das so sagen? Ja, oder?
Das ist vielleicht ein bisschen zu einfach ausgedrückt, da wissen wir auch nicht viel darüber, das ist viel Spekulation.
Okay.
Aber man könnte vielleicht sagen, dass wenn sich so ein zweiter Stern irgendwo außerhalb oder innerhalb oder in den äußeren Rändern des Sonnensystems annähert, dass vielleicht so eine Art von Rounding heißt es in Englisch, wie nennen wir es auf Deutsch?
Erdung
stattfindet im gesamten Sonnensystem, das sich dann auf die Planeten auswirkt und vielleicht auch auf die Erde.
Ja, nicht nur auf die Planeten, sondern vor allem auf unsere Sonne.
Genau.
Weil in diesem Jahr, da hatten wir schon mehrmals, dass die Sonne für mehrere Tage komplett fleckenlos war. Also die Sonnenaktivität reduziert sich ziemlich stark.
Ja.
Und es gibt schon viele Stimmen, die sagen, dass wir uns auf eine neue Eiszeit nähern.
Mhm. Ja. Also wenn man die Zyklen sich anschaut, in den letzten paar hunderttausend Jahren, die man durch Baumringuntersuchungen und durch Eiskernuntersuchungen festgestellt hat, dann sieht man halt, dass immer wieder diese Zyklen sind und wir uns jetzt gerade wieder in einem Zyklus befinden, in dem die Sonnenflecken sich verringern und das eigentlich ein Indikator dafür ist, dass das Klima sich auf der Erde verändert, aber nicht auf die Art und Weise, wie die Medien es uns täglich eintrichtern, sondern vielleicht auf genau die gegenteilige Art und Weise, wie der Sergej schon gerade gesagt hat. In Richtung einer Eiszeit.
Das ist halt einfach auch was ganz Natürliches ist, sondern nicht durch den Menschen verursacht, wie es immer gesagt wird, der Mensch beeinflusst das Klima, sondern der Mensch spielt dann vielleicht nur das Zünglein an der Waage.
Das Zünglein an der Waage, wie es dann auf der Erde vielleicht aussehen wird.
Okay, aber bevor wir jetzt zum Erdveränderung übergehen, was auch gerade sehr gut mit dem Crowning der Sonne passt, ist vor allen Dingen die Anzahl der Feuerbälle. Weißt du da was, Phil, dazu?
Also ich habe jetzt letztens reingeguckt und ich schaue da eigentlich jährlich rein. Es gibt ja diese Organisation in Amerika, die nennt sich AMS oder ganz ausgesprochen American Society for Meteors oder something.
American Meteor Society.
Genau, genau. Und die hat seit dem Jahr 2003, glaube ich, oder 2004, hat sie da stationär in ganz Amerika so ziemlich die gleiche Anzahl von Kameras aufgestellt und die haben halt jährlich immer ihre Statistiken und dieses Jahr, also das Jahr 2016 toppt alle Jahre zuvor und 2004 war die Anzahl von den gemeldeten Feuerbällen, glaube ich, bei, also von den Leuten und von den Kameras, die Feuerbälle aufgenommen haben, bei 900 oder ich glaube 400, jetzt befindet sich es bei 23.000 irgendwas. Und die Feuerbälle an sich, die dann auch als Meteoren oder Feuerbälle identifiziert wurden, also wirklich Kometen waren sozusagen, hat sich auch um 800% seit dem Jahr 2004 erhöht. Also es ist wirklich extrem. Und wir sehen ja auch inzwischen schon fast wöchentlich, dass kleinere Brocken irgendwie auf Häuser fallen oder auf Felder, wir früher nicht so gesehen haben.
Oder auch sehr viele Asteroiden wurden in diesem Jahr entdeckt, die erst kurz vorher entdeckt wurden und vorher überhaupt noch gar nicht gelistet waren. Ja. Dass die auf einmal auch tauchten und eigentlich schon zu spät hätten die sich auf dem Kurs mit der Erde befunden. Das heißt, die Feuerbälle steigen an, kurz Ziggy. Und was auch sehr wichtig gerade ist...
Exponentiell steigen
die an. Exponentiell. Die gingen letztes Jahr ein bisschen zurück und die ist ja wieder voll angestiegen, was halt auch ein gerade wichtiger Punkt ist mit dieser... mit dem zweiten Stern, der vielleicht unsere Sonne begleitet, unser Sonnensystem, Entschuldigung, begleitet und halt mehrere Körper anziehen könnte, theoretisch. Okay, Sigi, Entschuldigung.
Ich wollte sagen, dass also bezüglich diesen ganzen Meteoren und Meteoriten, das hängt damit zusammen, dass irgendeine Kraft versucht, in unser Sonnensystem bestimmtes Material einzuschleusen. Also damit meine ich Kometen, Meteoriten, Asteroiden und so weiter. Und interessant ist auch, dass in diesem Jahr noch, da wurden mehrere kleinere Planeten gefunden, also vor allem Satelliten bei Pluto und Neptun, glaube ich. Ja. Und das ist der Trend, das schon seit 5 oder 6 Jahren ansteigt.
Ja.
Also wir entdecken immer mehr Satelliten bei Jupiter, Saturn, also bei diesen äußeren Planeten. Das heißt, die kommen von außen. Also von außen ins Sonnensystem. Etwas zieht sie ein. Ja, und das ist kein gutes Zeichen. Und das Zeichen dafür, dass dieses Nemesis, dieser braune Stern, einfach schon in der Nähe von unserem Sonnensystem befinden kann.
Mhm. Ja, möglich. Ist durchaus möglich. Also zumindest erhärten sich halt immer mehr diese Theorien, weil diese Fakten halt kommen, steigen die Meteore, Asteroiden steigen an. Und was ein möglicher Grund, ja.
Wenn sich die Hörer vielleicht jetzt ein bisschen wundern, über was wir genau reden, dann können sie vielleicht das Buch von Pierre Lescotron lesen, das im Moment nur auf Englisch und auf Russisch erhältlich ist, glaube ich. Aber demnächst dann auch im Deutschen erhältlich ist und wir machen dann vielleicht irgendwann im nächsten Jahr eine extra Show darüber.
Aber viele, ich glaube, 23 Kapitel müssen schon online sein, oder?
Ja, sowas in dem Dreh.
Also ganz paar. Aber zurück zum...
Das Buch heißt das elektrische Universum, oder wie heißt das? Nee, das heißt...
Erdveränderung. Die Mensch-Kosmos-Verbindung.
Die Mensch-Kosmos-Verbindung,
genau.
Genau.
Gut, das kommt dann irgendwann nächstes Jahr raus und das werdet ihr dann auch auf unserer Seite sehen.
Genau, und halt zurück zu dieser Crowning der Sonne zu kommen, sind halt auch die Erdveränderungen, die ja stattfinden. Vor allen Dingen halt gerade auch Erdbeben. Hatten wir jetzt heute wieder eins gehabt.
Wo war ziemlich starkes.
Seebeben in Papua-Neuguinea.
Papua-Neuguinea, genau. Und hatten wir dann auch in Salomon in den letzten Wochen und auch Indonesien, wo mehrmals Tsunami-Warnungen ausgegeben wurden oder nicht immer, aber zum Glück sich auch nicht bestätigt haben. Immer mehr Erdfälle, die auftreten weltweit. Und vor allen Dingen gerade für Deutschland betrachtet, ganz wichtig, halt sehr viele Tornados zu sehen waren und zu spüren waren. Es gibt jetzt, von statistisch gesehen, habe ich mal auf einer Seite geschaut, die das halt registriert, ist statistisch gesehen jetzt nicht das höchste Jahr mit den Tornados, aber das höchste Jahr mit den meisten Verdachtsfällen von Tornados. Also das heißt, mag schon was heißen, dass halt gerade hier in Deutschland, wo man vermutet, sowas gibt es ja gar nicht, halt trotzdem irgendwie vermehrt vorkommen.
Ja, auch die Blitzeinschläge waren ziemlich heftig dieses Jahr. Mhm. Gerade auch in Deutschland sind, glaube ich, einige Menschen auch gestorben. Mhm. Und es hat immer mal wieder Fußballfelder getroffen und das war ja nicht nur in Deutschland so, ich glaube auch in
Indien
vor allem.
Ja, und das ist eine direkte Auswirkung davon, dass unsere Sonne so schwach ist. Also wenn unsere Sonne schwach ist, dann schwächt das auch das Magnetsystem von unserem Planeten. Und das zieht quasi diese ganzen elektrischen Entladungen und verursacht mehr Erdbeben oder Vulkanausbrüche und
verändert die Atmosphäre.
Mhm. Genau. Und das hängt alles damit zusammen.
Genau, und halt, wie wir auch am Anfang des Titels genannt haben, unsere Show und das Theaterspiel auf der politischen Bühne und die Antworten der Gesellschaft, was man sagen kann, die Gesellschaft wird immer verrückter irgendwo. Und natürlich auch die Mutter Natur, wo man merkt, es kommen immer mehr Katastrophen. Ich glaube, Versicherungen haben auch gesagt, es sind mehr Kosten denn je in diesem Jahr. Hm. Und vor allen Dingen auch das Tierverhalten. Also auch scheinbar Tiere sind davon betroffen. Natürlich sind sie auch ein Bestandteil der Natur und in Zweifel, aber irgendwie spielen sie auch immer mehr verrückt. Zum Beispiel waren jetzt auch 7 Pinguine ertrunken in Kanada, wo man bis dahin noch nicht wusste, okay, woran das liegt, aber wie können 7 Pinguine einfach so mal ertrinken? Das sind eigentlich Wassertiere oder gehören mit ins Wasser. Und halt auch viele andere Fälle, dass Tiere übergriffig wurden und Menschen angegriffen haben.
Ja, nicht nur Tiere, sondern Menschen selbst.
Ja.
Also das ist noch eine Konsequenz vom schwachen Magnetfeld, weil Magnetfeld von unserem Planeten, der schützt quasi unser Planeten von dieser kosmischen Strahlung. Und wenn das drastisch absinkt, was wir jetzt beobachten, dann steigt diese kosmische Strahlung. Und ich glaube, schon im letzten Jahr oder vor 2 Jahren, da gab es einen Artikel, wo gesagt wurde, dass kosmische Strahlung schon um 20% gestiegen ist. Mhm. Also ich weiß nicht, wie stark das heute gestiegen ist. Mhm. Aber das hat eine direkte Auswirkung auf menschliche Psyche und auf die Psyche von Tieren und so weiter. Mhm. Also das ist so eine Hypothese oder Theorie, die noch von einem sowjetischen Wissenschaftler Tschechewski aufgestellt wurde, da er untersucht hat, welche Auswirkungen kosmische Strahlen auf Menschen und Tiere hat. Mhm. Ja.
Was hat er da genau raus? Hat er da so Details? Was hat er genau raus?
Nee, Details habe ich nicht.
Mhm.
Aber das ist keine positive Auswirkung.
Ein anderer Fakt ist noch, gerade Erdbeben haben wir ja schon genannt und auch immer mehr Erdfälle, das hat auch weltweit immer mehr Methanemissionen oder ansteigen. Das heißt auch, dass sich die Erde scheinbar öffnet und immer mehr Gase an die Luft treten.
Das sind also nicht die Kühe?
Nein, es sind nicht die Kühe. Das hätten viele gerne, dass es die Kühe sind, die rumpupsen und halt auch zusätzlich beim Klimawandel mit schuld sind. Aber nein, die Mutter Natur wird da mal wieder ihre Hand in das Spiel haben. Natürlich sind die Kühe auch Natur, aber da steckt ein anderer Faktor dahinter, als der uns glauben gemacht werden soll.
Ja, das ist alles die Zeichen unserer Zeit.
Ja. Ja.
Aber die Menschen sehen das einfach nicht.
Mhm.
Das ist, also, die Mutter Natur warnt uns einfach davon, dass wir in diesem Wahnsinn aufhören sollen.
Ja.
Aber da hört niemand.
Mhm. Genau, da gab es jetzt auch, gerade wenn man noch über die Verrücktheit sprechen hat, ich weiß nicht, ob ihr davon was gehört habt, in Berlin, in U-Bahn-Station, wo ein Mann eine Frau in den Rücken getreten hat.
Habe ich davon gehört, ja.
Und dasselbe ist halt auch in Stuttgart vorgekommen, also wo ich mich frage, was sind das für Leute, die einfach irgendjemanden in den Rücken treten, damit die Treppe runterfliegen? Also
da haben die wahrscheinlich Spaß dran.
Scheinbar.
Einfach so.
Mhm. Ja, das geht in dieselbe Richtung wie Pokémon Go, wie diese Clowns. Ja. Das scheint irgendeine Programmierung zu sein.
Mhm. Ja, wie als ob sich die Realität halt, also ein Teil der Bevölkerung, die erkennt das, die sagt halt, okay, das ist nicht so, wir sind nicht zufrieden mit der Politik und was stattfindet, und die anderen Teile, die glauben weiter an den Lügen und ja, machen halt auch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Blödsinn.
Ja, der Lügenberg heutzutage ist so groß, dass wir uns eigentlich an keine Zeit in der Geschichte erinnern können oder keine aufgezeichnete Geschichtsschreibung erinnern können, die irgendwie vergleichbar wäre mit der heutigen Zeit. Und in der heutigen Zeit kommt natürlich noch erschwerend dazu, dass die meiste oder die größte Anzahl der Bevölkerung eigentlich die Möglichkeit hätte, die Wahrheit zu erfahren.
Ja, aber die ganze Information ist ja da. Wir haben Internet, wir haben so viele Informationen, die frei zugänglich sind. Und
die so leicht zugänglich sind wie noch nie in der Geschichte.
Ja, eigentlich. Und die Menschen wenden sich ab.
Die wenden sich ab,
ja. Sich ab oder werden eingefangen von Strömungen, die in die andere Richtung gehen. Also wie zum Beispiel, wenn wir jetzt oft über Erdveränderungen sprechen, dann haben wir oft auch Kommentare, wo dann von Wettermanipulation und so weiter gesprochen wird.
Chemtrails.
Nicht, dass es sowas gar nicht gibt wie Chemtrails, aber...
ja, Chemtrails ist eine ganz eigene Sache.
Genau, aber letztendlich ist unser gesamtes Sonnensystem in einem Klimawandel sozusagen involviert.
Also ganz kurz, Chemtrails werden in dem Buch dann auch behandelt werden, in einem kurzen Artikel. Und könnt ihr dann nachlesen.
Also vielleicht fehlt ja, ich denke mal, dem Großteil der Menschen fehlt vielleicht auch diese Unterscheidungsgabe. Es sind so viele Informationen und bevor ich mich da durchwusle und was rausfinde, das ist mir viel zu anstrengend, dann
Schalten sie halt ab, ja.
Ist halt,
aber gerade in der Zeit, in der wir leben, ist es sehr gefährlich, würde ich mal sagen.
Es ist sehr gefährlich, wegzuschauen.
Ja.
Ja, es ist halt auch eine Wahl, auch wenn es unbewusst ist. Menschen treffen eine Wahl und vielleicht auch gerade zum Abschluss.
Wie war der Spruch? Dieses mit dem, das Böse passiert.
Das Böse passiert nur, wenn die Guten nichts...
Nicht nur, wenn durch die Böses tun, sondern auch durch die Guten, die nichts tun.
Genau.
Also
nur zuschauen. Genau.
Also die nur zuschauen. Das ist Komplizenschaft. Ne? Die Wahl läuft auf eine Komplizenschaft hinaus.
Genau, gut. Kurz, bevor wir abschließen, gibt es noch etwas Wichtiges, was wir nicht genannt haben heute, was noch erwähnt werden muss?
Was noch wichtig ist, ist nochmal auf der politischen Ebene, dass ich eigentlich gerade durch diese Wahl in den USA... ist jetzt so richtig an die Oberfläche gekommen, dass diese ganze Linke und diese ganzen progressiven Liberalen, wie sie genannt werden, alles andere als das sind. Dass diese sogenannte Linke, wie auch in dem Buch von Neurologie beschrieben, völlig kooptiert wurde und in der Gegenteil verkehrt wurde. Das ist nochmal ganz wichtig, finde ich.
Ja, ja. Ich glaube, der Jordan Peterson bringt es auf.
Mhm. Ja. Haben auch einen Artikel darüber veröffentlicht vom Luke.
Genau. Das müsste, ich glaube...
Geht es um den Kampf um die Gender-Pronomen, dass halt welche, die sich geschlechts umgewandelt haben, man die halt mit ganz seltsamen Pronomen anspricht, da wird sie halt angesprochen werden.
Wenn man es nicht tut, ist staatlich, das ist ein Gesetz erlassen worden in Kanada, dann hat man riesige Strafen zu zahlen.
Ja.
Das klingt jetzt vielleicht nach einer kleinen Sache, die niemand wirklich interessiert, aber der Jordan Peterson hat schon seit 20 oder 30 Jahren die Geschichte von autoritären Gesellschaften und Staatsstrukturen genau studiert und er stellt halt fest, dass wir im Moment in einer Zeit leben, in dem wieder so eine extreme Machtstruktur auftreten kann, in dem eben viele unschuldige Menschen ziemlich schnell sterben könnten. Es ist nicht so, dass wir besonders viel gelernt haben aus dem Zweiten Weltkrieg.
Nein. Ja, es hat der Peterson, um es kurz zu erwähnen, erwähnt hat auch, dass halt George Orwell und halt auch Aldous Huxley halt die Bücher halt heutzutage Realität sind und eigentlich noch viel schlimmer sind, was auch mit der Sprache gemacht wird. Heutzutage Neusprech nach Orwell zum Beispiel. Genau, und ja, um die Show zu beenden, da ist halt auch ganz wichtig, wir haben heute noch einen Artikel veröffentlicht auf SOT, wo es halt auch darum geht, was wir halt in diesem Jahr alles erreicht haben und vor allen Dingen halt auch dank unserer Zuhörer und unserer Leser und Leserinnen, dank eurer Unterstützung ist es überhaupt möglich. Lest euch mal diesen Artikel durch und wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch immer etwas spenden, was uns hilft, also uns jetzt einfach diesem großen Projekt halt einfach hilft, es weiter am Leben zu halten, weil ich glaube, gerade in dieser Zeit und garantiert besonders im nächsten Jahr oder in den nächsten Wochen und Monaten ist halt dieses Lichthaus wahnsinnig wichtig, dass einfach auch Informationen veröffentlicht werden, die ja, der Wahrheit so nah wie möglich kommen und einfach auch ein Gleichgewicht setzen gegen den vielen Unfug, der heutzutage veröffentlicht wird. Und wenn ihr das möchtet, wer 30 Euro spendet, ist sicherlich viel Geld. Der kann auch einen Kalender bekommen von SOT. Das ist ein kleiner Tischkalender und ist leider halt nur auf Englisch, aber trotzdem sehr schön anzusehen und der bekommt es dann halt als Dankeschön. Also wenn ihr denkt, unsere Arbeit ist es wert, ja, spendet etwas. Von daher würde ich ja sagen, danke auch an alle Leser und Zuhörer, die uns auch immer unterstützen, kommentiert weiter und ja, wir hören uns dann im nächsten Jahr wieder. Genau.
Gut, dann.
Achso, natürlich euch natürlich auch einen schönen Weihnachten und einen guten Rutsch dann.
Jo. Ciao, macht's gut. Ciao.
Tschüss. Tschüss.